Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Im Juli haben wir uns damit beschäftigt, mit dem Bild der Gemeinde, das beschrieben ist durch die Familie. Gott, der Vater, Jesus sagt, ihr seid meine Brüder, meine Geschwister. Und ich möchte heute noch einen weiteren Aspekt davon vorstellen, was heißt Familie. Willkommen in der Familie Gottes und dazu einige Verse aus dem Johannesevangelium Kapitel 1. Jesus, er kam in die Welt, die ihm gehört, aber die Menschen dort nahmen ihn nicht auf. Aber denen, die ihn aufnahmen, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind alle, die an ihn glauben. Kinder Gottes wurden sie nicht durch ihre Abstammung, sie wurden es auch nicht, weil ein Mensch es wollte oder weil sie einen Mann zum Vater haben. Kinder Gottes wurden sie allein dadurch, dass Gott ihnen das wahre Leben schenkte. Das beantwortet schon mal die Frage, wie man denn ein Kind Gottes wird. Wie man ein Kind in dieser Welt wird, das wissen wir. Und wie wird man ein Kind Gottes? Und da lesen wir hier auf keinem anderen Weg als dem, dass wir Jesus erkennen und ihn annehmen. Es wird hier ausdrücklich, ja, Johannes verweist darauf und sagt, das geschieht nicht durch unsere Abstammung, dass wir Kinder Gottes sind, weil Gott irgendwann den ersten Menschen geschaffen hat. Das macht uns zu Geschöpfen Gottes. Aber Kinder Gottes, in dem Sinn sind wir nicht dadurch, dass Gott irgendwann Adam und Eva geschaffen hat, sondern nicht durch unsere Abstammung, nicht durch unsere Herkunft aus irgendeinem Volk oder aus einer frommen Familie. Kinder Gottes sind wir nicht dadurch, dass unsere Eltern irgendwann sich für Jesus entschieden haben. Früher in meiner Jugend hat mir immer gesagt, Gott hat keine Enkel, er hat Kinder. Also nicht durch die Abstammung, sondern durch das Hinwenden, durch das Jesus erkennen. Es geschieht nicht durch unsere Entschlossenheit. Es ist auch nicht eine Belohnung für eine Leistung oder für einen Lebenswandel. Wer lange genug untadelig lebt, wird Kind Gottes oder so. Sondern das sind Menschen und die Mehrheit, schreibt Johannes, hat Jesus nicht erkannt, hat ihn abgelehnt. Aber es gab einige, die haben ihn angenommen. Die haben ihn angenommen als Retter und als Herrn. Und diese Menschen haben jetzt das Recht, sie werden Kinder Gottes genannt. Und noch ein entscheidender Unterschied wird hier genannt, das sind die, die an ihn glauben. Ich weise noch mal darauf hin, ich habe es schon öfter gesagt, dass in unserer deutschen westlichen Kultur das Wort Glauben so eine ganz bestimmte Engführung hat. Ja? Glauben ist weithin verstanden als so ein Gedankenakt. Ja, wenn einer sagt, ich habe jetzt zu Hause irgendwo einen Elefanten stehen, dann kann ich sagen, ich kann das glauben, ich kann mir das vorstellen. Ja, ich glaube das mal. Aber dann haben wir ein Glaubensbekenntnis formuliert und in unserer Kultur geht man davon aus, wer dieses Glaubensbekenntnis mitspricht, der glaubt. In der Bibel finden wir eigentlich noch ein anderes Verständnis von Glauben. Von Abraham, wo es zum Beispiel heißt, sein Glaube wurde daran erkennbar, dass er tatsächlich seine Kamele gesattelt hat und seinen ganzen Hausstand draufgeladen und losgezogen ist. Der hätte da in Dingens sitzen bleiben können, in Haran, und hätten sagen, ja, ich glaube ganz bestimmt, dass Gott irgendwo ein schönes Land für mich hat. Und irgendwann setzt er mich auch mal irgendwo dann ins Flugzeug und fährt mich dahin. Aber nein, er sagte, dass ich diesem Versprechen Gottes glaube, zeigt sich darin, dass ich praktische Schritte gehe. Sonst wäre der ganze Glaube nur irgendwo eine Weltanschauung. Also Menschen, die Jesus annehmen als Retter und als Herrn und die an ihn glauben, das heißt, die ernst nehmen, was Gott uns zusagt und nach dieser Zusage handeln. Das sind also Kinder Gottes. Kind Gottes wird, wer Jesus annimmt und wer an Jesus glaubt. Das finden wir hier aus dieser Abschnitt aus Johannes 1. Was heißt es jetzt aber, Kinder Gottes zu sein? Und Johannes schreibt ja dann später auch einen Brief. Und in diesem Brief, dort an einige Gemeinden in Kleinasien, dann beschreibt er jetzt einiges von diesem Wesen der Kindschaft Gottes. Was heißt es jetzt eigentlich, Kind Gottes zu sein? 1. Johannes 3. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat. Wir heißen Kinder Gottes. Und wir sind es tatsächlich. Doch diese Welt weiß nicht, wer wir sind, denn sie hat Gott nicht erkannt. Ihr Lieben, jetzt sind wir Kinder Gottes. Aber was wir einmal sein werden, ist noch gar nicht sichtbar. Wir wissen jedoch, wenn es offenbar wird, werden wir Gott ähnlich sein. Dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Wer das voller Hoffnung von Gott erwartet, hält sein Leben rein von aller Schuld, so wie Gott selbst rein ist. Kinder Gottes lernen also, in seiner Liebe zu leben. Der erste Vers setzt Johannes gleich das Thema und sagt, das Entscheidende in dieser Familie Gottes ist die Liebe. Und die Liebe fängt da an, dass Gott uns geliebt hat. Sie beginnt nicht bei unserer Liebe zu Gott, sondern bei seiner Liebe zu uns. Seht, welch eine Liebe. Da wird deutlich, dass die in der Familie nicht irgendwo jetzt irgendwo die Abstammungsurkunde das Entscheidende ist und die gemeinsame Wohnung, sondern die Liebe zueinander. Und jetzt beschreibt Johannes hier eine maßgebliche Spannung, in der wir leben. Er sagt, wir sind es schon. Nein, wir heißen nicht bloß so. Es ist nicht bloß so, dass Gott irgendwo so ein Etikett draufgeklebt hat und hat gesagt, dieser Sünder ist jetzt Kind Gottes, sondern er sagt, wir sind es tatsächlich. Da hat tatsächlich etwas stattgefunden. Da hat Gott gehandelt. Da hat Gott etwas Neues geschaffen, was es vorher nicht gab. Und zugleich macht er uns darauf aufmerksam und sagt, das ist aber noch nicht offensichtlich. Wir laufen jetzt nicht irgendwo mit so einem komischen Heiligenschein durch die Gegend und man sieht uns das Strahlen schon an und da, wo wir nachts entlang gehen, kann man die Straßenbeleuchtung ausschalten oder so, sondern das ist nicht erkennbar. Die Menschen um uns herum erkennen es nicht sofort und manchmal haben wir selber auch ein Problem damit, das zu erkennen. Es ist noch nicht offensichtlich, manchmal nicht für uns und oft auch nicht für andere. Auch da wieder geht es um Glauben. Glauben hat immer damit zu tun, dass wir das ernst nehmen, was Gott uns zusagt. Und jetzt sagt man manchmal, ja, ich fühle aber gar nichts in mir von dieser Gotteskindschaft. Ich fühle es doch gar nicht, dass ich das Kind Gottes bin. Ja, und da fängt der Glaube an. Der Glaube, der nämlich ernst nimmt, was Gott mir zusagt und nicht sagt, ich warte draus, bis ich es fühle. Sondern im Glauben handeln heißt, das ernst nehmen, was Gott sagt. Wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, bringt mir die 5 Brote und 2 Fische und fängt an, die auszuteilen, dann konnte er nicht sagen, ich fühle aber noch gar nicht, dass das Brot sich vermehrt. Und wenn der Petrus dann sagt, Herr, sag mir, er soll übers Wasser gehen, dann konnte er nicht sagen, ich fühle aber, dass das Wasser mich trägt. Nein, er musste den ersten Fuß raussetzen, den zweiten Fuß raussetzen und dann hat er gemerkt, dass es ihn trägt. Glauben heißt handeln auf diese Zusage hin. Und zugleich macht diese Spannung deutlich, dass da ein Ziel ist. Dass das, was wir heute erleben, noch nicht der endgültige Zustand ist. Sondern das Ziel wird uns hier beschrieben. Wir dürfen heute schon Glauben lernen und immer mehr lernen, was Gott möchte. Wir dürfen heute schon das Ziel im Auge haben und es wird uns hier beschrieben, dass wir Gott ähnlich sind. Jetzt nicht vom Äußeren her, aber von unserem ganzen Wesen her. Und wenn wir uns manchmal einen Spiegel anschauen und sagen, wenn das Ziel ist, dass ich Gott ähnlich werde, habe ich aber noch einen Weg vor mir. Da sagt Jesus, kein Problem, ich gehe den Weg mit. Aber deswegen verrücken wir nicht das Ziel. Das Ziel bleibt. Und das nächste wird beschrieben, dass wir so wie Gott selber rein ist, dass wir so sein werden wie Gott. Das schaffen wir nicht, weil wir uns irgendwo zusammenreißen. Das schaffen wir nicht durch Übungen und Selbstdisziplin. Das schaffen wir nicht, weil wir uns irgendwo in Kassel auf die Wiese setzen und Yoga machen und sagen, jetzt sind wir wie Gott. Sondern das geschieht dadurch, dass wir im Umgang mit Gott von seinem Wesen geprägt werden. Aber Gott lässt dieses Ziel nicht weg. Und so ist gerade dieser Abschnitt hier in 1. Johannes 3 beschreibt diese Spannung sehr klassisch. Wir sind schon Gottes Kinder, ja? Da gibt es nichts, nicht Komma, aber. Und das andere ist, es ist leider noch nicht immer sichtbar. Aber das ist auch gar nicht verkehrt. Das ist nicht ein Konstruktionsfehler, sondern das ist gerade das Wesen des Glaubens, von einer Tatsache zu leben, die wir noch nicht sehen. Heute schon Stück für Stück einzuüben, was wir noch nicht sehen, weil wir wissen, dass Gott dieses Ziel hat. Wie geschieht das jetzt? Das erscheint ja immer noch so ein bisschen theoretisch. Johannes beschreibt das also so grundsätzlich und sagt, ja, wir leben dieser Spannung, wir sind Gottes Kinder, aber man sieht es uns noch nicht an. Und da kommen wir jetzt zu Paulus, der diese Spannung zwischen Zuspruch und der Tatsache und dem Glauben und der Hoffnung jetzt nochmal anders beschreibt. Nämlich die Familienähnlichkeit beschreibt. Manchmal ist es erstaunlich, wenn Leute sich ähnlich sehen, ja, wenn Kinder ihren Eltern ähnlich sehen oder andere Sachen dann erkennbar sind. Seltsam wäre es allerdings, wenn ein Adoptivkind die Eigenschaften seiner Adoptiveltern so perfekt übernimmt. Und genau davon spricht jetzt hier die Bibel. Paulus beschreibt, alle, die sich von diesem Geist führen lassen, sind Kinder Gottes. Ihr habt ja nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht. Dann müsstet ihr doch wieder Angst haben. Ihr habt vielmehr einen Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Und weil wir diesen Geist haben, können wir rufen, Abba, Vater. Und derselbe Geist bestätigt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und wenn wir Kinder sind, dann sind wir aber auch Erben. Erben Gottes und Miterben von Christus. Voraussetzung ist, dass wir sein Leiden teilen, denn dadurch bekommen wir auch Anteil an seiner Herrlichkeit. Die Familienähnlichkeit in der Familie Gottes, wie entsteht die? Sie entsteht dadurch, dass sich die Liebe Gottes in unserem Leben ausbreitet, dass da Veränderungen stattfinden. Als erstes nennt Paulus hier alle, die sich führen lassen vom Geist Gottes. In der Luther-Übersetzung kennen wir das alle, die der Geist Gottes treibt. Und treiben, das klingt ja in unserer Sprache so wie bei uns irgendwo einer, der Bauer seine Kühe antreibt, von hinten mit dem Stock. Ne? Und wenn es jetzt heißt, der Geist Gottes treibt uns, dann haben wir dieses Bild vor Augen, wenn du nicht spurst, dann kriegst du eine hinten drauf. Ich habe mir das Wort extra nochmal angeschaut, was im Griechischen da steht. Man kann natürlich sagen, antreiben, das ist motivieren, das ist prägen, das ist, was uns Kraft gibt. Man kann es auch übersetzen mit sich mitnehmen lassen. Und das zeigt nun, so wie in der Bibel oft Hirten beschrieben werden, als Schafhirten. Schafe werden ja dadurch geführt, dass der Hirte vorne hergeht und die Schafe folgen ihm. Schafe werden nicht von hinten angetrieben, so irgendwo wie im Wilden Westen mit dem Lasso und Pistolen schießen oder so, sondern der Hirte geht voraus und die Schafe kennen ihn und gehen hinterher. Also die der Geist Gottes treibt, das heißt, die sich mitnehmen lassen, die sich mitziehen lassen vom Geist Gottes. Der Geist Gottes handelt in uns und möchte uns mit hinziehen zu Gott, in seine Gegenwart, in sein Wesen. Und das tut er, und so werden jetzt einige Sachen genannt, was der Geist Gottes tut. Er führt, er nimmt uns mit, er vergewissert. Er bestätigt, dass wir Kinder Gottes sind. Er gibt eine Gewissheit ins Herz, dass das nicht bloß irgendwo so eine Redensart ist, sondern dass wir uns tatsächlich als geliebte Kinder Gottes fühlen dürfen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch mal dieses Kinderbuch gelesen hat, nicht wie bei Räubers. Es ist faszinierend, da wird im Grunde diese Geschichte, eigentlich eine Kindergeschichte, aber man kann auch als Erwachsener sehr viel drin entdecken, wie so irgendwo so verwahrloster Räuberbengel in so einer Räuberbande wird vom König befreit und der König nimmt ihn mit in seinen Palast und lehrt dieses Kind jetzt nach und nach, was es heißt, kann der vorher gar nicht geliebt zu sein. auf dem Schoß des Vaters zu sitzen, wo er sagt, das habe ich vorher noch nie erlebt. Und wie er dann lernt, wie dann vieles von ihm abfällt, einfach in der Gegenwart des Vaters. Und das ist ein sehr schönes, modernes Gleichnis für das, was Gott vorhat mit uns. Dass der Geist Gottes uns in seine Gegenwart zieht und dass er uns bestätigt, dass wir wirklich Kinder Gottes sind. Und dass Gott wirklich sagt, du, ich habe auf dich gewartet heute Morgen, wo warst du denn? Nicht, hey, hast du wieder keine stille Zeit gemacht, kriegst du eine. Nein, dass Gott sagt, ich habe auf dich gewartet. Schade, dass du nicht gekommen bist. Das ist ein ganz anderer Ton. Gott bestätigt, Gott will keine Sklaven, die durch Angst angetrieben sind, sondern durch Vertrauen und durch Beziehung. Aber, lieber Vater, eine vertraute Anrede von Kindern. Kein Israelit hat sich getraut, zu Gott Papa zu sagen. Nein, der ehrwürdige Vater im Himmel, ja, vielleicht. Aber nicht in dem Sinn, dass Jesus sagt, du, ich meine das auch so. Gott ist der liebevollste Vater, den du dir vorstellen kannst. Und er tut nichts lieber, als dass du zu ihm kommst und seine Gegenwart genießt. Und dann auch, dass der Geist Gottes unsere Ziele und Werte, unser Denken verändert. Es gibt ja das Wort Erben, da steckt ja beides drin. Es gibt das Erbteil, wenn man irgendwas ist, das Materielle, was man erbt, irgendwelche Häuser und Bankkonten, das ist das Erbteil. Und es ist das Erbgut. Das Erbgut, das ist da in jeder Zelle von uns drin. Das bestimmt dann irgendwo unsere Haarfarbe, unser Wesen, unsere sonstigen Eigenschaften. Und jetzt wissen wir ja aus dem Erbrecht, dass man das Erbe nicht auf so schluckweise kriegen kann. Kann keiner sagen, ja, das Bankkonto nehme ich, aber das Grundstück, was so viel Arbeit macht, das sollen die Brüder nehmen, ne? Nee, also wenn im Testament drin steht, du kriegst das und das, dann kannst du das Erbe entweder komplett ausschlagen oder komplett annehmen. Du kannst nicht sagen, die Rosinen nehme ich und den Rest sollen die anderen sich drum kümmern. Also das ist immer die Entscheidung, wenn es um Erbe geht. Will ich es ganz oder will ich es gar nicht? Und jetzt, genau dahin führt uns jetzt Paulus mit diesem Bibelabschnitt und sagt hier, ja, miterben werden wir. Erbe kann man nur ganz antreten und wir werden durch Christus zu miterben. Erben von Christus zu Erben Gottes. Die Herrlichkeit Gottes, die treten wir gern an. Da freuen wir uns drauf, das besingen wir in Liedern und freuen uns an der Beschreibung in der Offenbarung und manchen anderen von den goldenen Gassen und was da alles für herrliche Sachen sind. Und wenn wir dann ewig bei Gott sein werden und kein Schmerz und kein Geschrei und nichts mehr sein wird. Ja, jetzt sagt Paulus aber, die Herrlichkeit und das Leiden, die gehören doch zusammen. Und ich kann das Erbe nicht teilweise antreten und teilweise ablehnen. Was ist das jetzt eigentlich, das Leiden von Christus? Wie sieht es aus? Sein Leiden teilen, um Anteil zu haben an seiner Herrlichkeit. Also eines kann es nicht sein, dass wir Anteil am Leiden Christi haben, sodass von unserer Schuld vielleicht noch so ein bisschen abzuzahlen wäre, so wie wenn irgendwo so Privatinsolvenz nach dem Motto, ja, wir übernehmen deine Schulden, die musst du nicht zahlen, aber deswegen musst du die nächsten paar Jahre alles abdrücken, was du nicht unmittelbar essen kannst. Ja, also so ist es nicht, sondern es heißt ja ganz klar, dass Christus ein für alle Mal für unsere Sünde bezahlt hat. Also Leiden Christi, dass wir irgendwo nur so einen Teil unserer Schuld abtragen müssten, das kann es nicht sein. Wenn Christus bezahlt hat, dann kann keine Teilschuld für uns mehr bleiben. Was ist es dann? Man könnte jetzt dran denken, dass Jesus davon sagt, um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst. Leiden um Christi willen. Verfolgung, und das ist ja etwas, was zwar in unserem Land momentan jetzt nicht unmittelbar unser Problem ist, aber was in vielen Teilen der Welt eine Realität ist. Das sind Menschen, die tun anderen überhaupt nichts Böses, ja, die opfern viel Geld und ihre Zeit, um irgendwo in Krankenhäusern oder was im Jemen zu arbeiten und werden dann einfach als Staatsfeinde hingerichtet. Das könnte sein, dass das gemeint ist. Anteil am Leiden Christi. Könnte es auch noch was anderes sein? Als Jesus sich der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie. Und er sagte, wenn doch du heute erkannt hättest, was dir Frieden bringt. Jesus sieht die Stadt vor sich liegen, die ihn ablehnt. Aber er weint nicht deswegen, weil auf ihn schmerzhafte Tage zukommen, sondern er weint, weil er weiß, was die Menschen sich antun, wenn sie nicht an ihn glauben. Vielleicht ist das ja auch Anteil an den Leiden von Christus zu haben, dass wir unter dem Leiden lernen, was Gott Leiden bereitet, dass Menschen seine Liebe abweisen. Jesus weint über die Menschen, denen er diese Möglichkeit eröffnet und die sagen, ich will es gar nicht. Anteil am Leiden Gottes. Viele Boten im Alten und Neuen Testament haben gerade das erlebt, dass sie Anteil bekommen haben an dem Leiden Gottes, dass sie gemerkt haben, wie das ist, wenn Gott um seine Menschen ja ringt, wenn er sich einsetzt für sie, seine Liebe, sie gewinnen will und die sagen, nee, will ich nicht. Finde ich einen interessanten Gedanken, dass wir den Schmerz Gottes teilen und dass das auch mit zum Erbteil der Kinder Gottes gehört, genauso wie die Herrlichkeit. Dass wir lernen, das ernst zu nehmen, was Gott wichtig ist. Die Gemeinde ist also auch eine Erbengemeinschaft und die nicht nur das Erbteil aufteilt, was Gott für uns bereit hat, sondern auch das Erbgut mit ihm teilt, bis in die Zellen hinein, von dem bestimmt, was Gott wichtig ist. Gottes Familie, wir kommen hinein, indem wir Jesus annehmen. Wir stehen in der Spannung, dass uns etwas zugesagt wird, was wir und andere noch nicht sehen. Aber wir haben die Hoffnung und die Zusage, dass Gott in uns wirkt, dass sein Geist uns dorthin gehend verändert. Das Ziel ist klar, steile Aussage, dass wir ihm ähnlicher werden, dass wir ihn sehen werden, wie er ist, dass wir so sein werden wie er. Nicht, weil wir uns so angestrengt haben, sondern weil er in uns und an uns arbeitet. Das ist sein Ziel mit uns. Weniger tut das nicht. Und dazu hat er uns erwählt. So wie wir hier sitzen heute, sagt Gott, du bist mein geliebtes Kind. Du glaubst ja noch gar nicht, was ich alles vorhabe mit dir. Du glaubst ja gar nicht, wofür ich dich alles befreit und erwählt habe. Amen.